Wir hatten Glück, wir haben auch heute am Empfang hier bei Sapiens den Schlüssel fürs Studio bekommen und konnten uns von daher hier hineinschleichen, um eine weitere Ausgabe des Philosophen aufzunehmen, die hiermit beginnt. Herzlich willkommen. Wir wollen heute, ich sage wir, mein Name ist Michael Karl, habe das Vergnügen, hier der Host zu sein und habe jedes Mal einen besonderen Gast. Und ich bin gespannt, wie mein heutiger Gast sozusagen, wie klischeeresistent sie ist. Das werden wir noch rausfinden. Aber ich würde gerne über Themen, die was mit Innovation und Ähnlichem zu tun haben, reden. Und wenn ich jetzt die Klischees ganz unten aus der Schublade nehme, dann würde man vielleicht denken, naja, und dafür lädst du dir jemanden aus einer Lebensversicherung ein? Da gäbe es vielleicht andere Adressaten, wo man zuerst guckt. Aber das vertiefen wir alles. Wir wollen uns ja überraschen lassen. Alina ist hier. Wie schön. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
Alina von Bruck ist Mitglied des Vorstands der nagelneuen Barmenia Gotha mit der Zuständigkeit eben für Lebensversicherung. Und außerdem Vorstandsvorsitzende der Gotha Lebensversicherung AG. Ich hoffe, ich habe das korrekt wiedergegeben.
Genau, das passt. Vielen Dank dir.
Wie viel davon ist jetzt gerade wirklich neu?
Für mich ist davon alles neu. Ich bin seit dem 1.7. diesen Jahres tatsächlich erst im Amt und in den Vorstand aufgerückt. Ich war vorher in anderen Funktionen bei der Gotha im Risikomanagement und lange Zeit in der Lebensversicherung und zuletzt im Asset Management. Das heißt, für mich ist die Funktion schon neu. Und Anfang September haben wir als Gotha mit der Barmenia fusioniert, sind jetzt also gemeinsam die Barmenia Gotha. Und auch das ist neu. Auch das ist jetzt ja gerade erst gut 2 Monate her. Von daher eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Wir haben jetzt die erste Hürde geschafft, sozusagen den formalen Zusammenführung. Aber alles, was jetzt noch kommt, wird natürlich auch unglaublich spannend und auch echt viel Arbeit.
Und wer schon mal eine Fusion von innen gesehen hat, weiß, das bemisst sich nicht in Wochen und auch nicht in Monaten, bis das irgendwann abgeschlossen und gereift ist, sondern wir reden über sehr viel längere Prozesse. Da kommen wir aber, glaube ich, ganz automatisch darauf, wenn wir uns über Neu- und Entwicklung und Ähnliches Gedanken machen. Ist interessant, wie du es so schilderst. Ich hatte erst schon auf den Lippen, naja, dann sind deine ersten 100 Tage als Vorständin schon um. Andererseits in der frisch fusionierten Rolle dann wiederum, also es überlappen ja diese neuen Prozesse. Hast du überhaupt einen Überblick darüber?
Tatsächlich ja. Zum einen, als ich zurückgekommen bin in die Lebensversicherung, war es so ein gewisses Nachhausekommen, weil ich vorher lange in der Leben gearbeitet habe. Und tatsächlich, so rückblickend muss ich sagen, der Schritt zur Gotha Asset Management, also unserer Asset Management-Tochter, wo ich die 2 Jahre vor der Fusion und vor meiner Rückkehr in die Leben verbracht habe, war für mich der größere Schritt. Es war die erste Vorstandsposition und im Asset Management war ich vorher nicht. Das heißt, es war viel, viel mehr Neues, was ich kennenlernen musste. Und ich kannte mich gefühlt viel, viel weniger aus. Und jetzt in der Leben ist es natürlich auch viel Neues. Gerade die Funktion bringt natürlich noch mal viel mit sich. Die Fusion ist natürlich auch spannend. Ich habe aber das Gefühl, ich bin hier zu Hause. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen hier schon. Ich kenne so ein bisschen die Prozesse. Ich weiß zumindest, wo ich fragen kann, wenn ich irgendwas nicht weiß. Und das gibt mir ein ganz gutes Gefühl. Und zu deiner ersten Frage, trenne ich das? Nein, ich trenne das überhaupt nicht. Denn die Einarbeitung für die Funktion hat im ersten Halbjahr auch schon begonnen. Da habe ich viele Dinge von der Fusion schon begleiten dürfen. Und dadurch gehört für mich der Antritt und die Fusion irgendwo zusammen. Für mich ist beides so ein gewisser Neustart, für mich in der Funktion, aber auch für die Gotha Leben und die Barmenia Gotha insgesamt mit der Fusion. Es ist einfach ein neues Kapitel für mich, aber auch für viele im Konzern, weil sich natürlich auch einiges verändert hat und wir jetzt einfach gemeinsam größer sind.
Gemeinsam größer, gemeinsam natürlich gefühlt, immer auch ein Stück anders, unterstelle ich mal. Jetzt räumen wir einmal mit diesem Klischee auf. Entschuldige, es war vielleicht ein bisschen, es lag so auf dem Elfmeterpunkt, das konnte
total
man fast
gern
nicht machen. Wie vertragen sich bitteschön der Bereich Lebensversicherung und das Thema Innovation miteinander?
Unglaublich gut. Ich habe auch lange drüber nachgedacht, wie passt das, beziehungsweise wie innovativ sind wir eigentlich? Und was für Versicherung insgesamt gilt und für Lebensversicherung auch im Speziellen. Ich kann viel von der Lebensversicherung erzählen. Wir haben einen unglaublich großen Wettbewerbsdruck. Und Wettbewerbsdruck bewirkt immer, dass sich Dinge verändern müssen. Dazu kommt noch, wir haben gerade in der Lebensversicherung viele Herausforderungen durch ein sich veränderndes Kapitalmarktumfeld, aber auch Krisen, Unsicherheiten, alles, was die Menschen bewegt, bewegt auch irgendwo die Lebensversicherung, weil jemand, der sich gut fühlt und sicher fühlt, eher bereit ist, in Altersvorsorge zu investieren. Jemand, der sich gerade unsicher fühlt, das nicht unbedingt tut. Und all diese Krisen, all diese Veränderungen, die treffen genauso auf die Lebensversicherung. Das heißt, wir müssen uns verändern. Wir brauchen Innovation, um bei den Bedürfnissen der Kunden zu sein, aber auch, um im Wettbewerb standhalten zu können.
Jetzt hast du ein total spannendes Thema aufgerissen. Da wollte ich eigentlich erst später drauf kommen, aber ich benenne es zumindest schon mal. Mhm. Wenn ich dich richtig verstanden habe gerade, hast du argumentiert und gesagt, jemand, der sich eher sicher fühlt, ist bereit, mehr für seine Sicherheit, sprich auch für die Absicherung im Alter und seiner Nachkommen zu investieren. Und jemand, der sich unsicher fühlt, ist auch weniger bereit, obwohl er es ja eigentlich mehr bräuchte, in genau diese Sicherheit zu investieren. Das sind doch total widerstrebende Kräfte.
Es geht ja darum, denke ich, gerade kurzfristig und langfristig. Altersvorsorge ist was Langfristiges. Gerade wenn ich mit jungen Kunden spreche, dann ist das was, was in 20, 30, 40 Jahren akut wird. Die Krise ist jetzt. Und gerade während Corona, als Menschen in Kurzarbeit gegangen sind, als unsicher war, wie geht's weiter, als die Wirtschaft gekriselt hat, aber auch jetzt durch die Inflation, nicht nur, aber auch ausgelöst natürlich durch den Ukraine-Krieg, die Menschen fangen an, kurzfristiger zu denken und wollen ihr Geld lieber beisammen halten. Das ist natürlich auch ein ganz normaler Reflex zu sagen, ich weiß nicht, was kommt. Ich brauche jetzt eventuell Geld und Rücklagen und ich brauche sie nicht erst in 40 Jahren. Darüber denke ich nach, wenn es mir wieder besser geht und ich mich wieder sicherer fühle. Also es ist nicht die Notwendigkeit, sondern eine Frage der Perspektive. Investiere ich kurzfristig oder eher langfristig? Und langfristige Planung braucht eine gewisse Sicherheit.
Ja, das verstehe ich. Da steckt ja aber trotzdem noch ein Punkt dahinter. Also wie würde ich auf jemanden zugehen? Also ich meine, selbstverständlich, ihr seid am Markt tätig, hast du schon gesagt, ihr wollt eure Versicherungsprodukte logischerweise auch verkaufen. Ja. Spreche ich jetzt jemanden an als, du bist unsicher, du lebst in unsicheren Zeiten, hier kannst du dich absichern? Das wäre ja die klassische Linie, aber die funktioniert ja genau nicht, so wie du das schilderst.
Hier muss man oder hier würde ich differenzieren, von welcher Versicherung, von welcher Sparte wir reden. Ich glaube, die Ansprache, die du gerade genannt hast, ist immer noch die richtige, wenn wir zum Beispiel in der Sachversicherung, also Kompositversicherung, unterwegs sind. Denn die Vogel, all das haben viele Menschen mitbekommen und dadurch wächst natürlich das Absicherungsbedürfnis. Das heißt, da ist aus meiner Sicht die Ansprache: Es sind unsichere Zeiten, du weißt nicht, was kommt, sichere dich dagegen ab, gerade gegen große Schäden und Katastrophen. Die richtige bei der Lebensversicherung ist, glaube ich, der richtige Blick, der in die Zukunft. Zu sagen, es herrscht große Unsicherheit, wir wissen nicht, was mit der gesetzlichen Altersvorsorge passiert, ob die Rentenversicherung lange hält, ob sie den Bedarf abdeckt. In Klammern nein, wir wissen, dass sie das jetzt schon nicht tut und in Zukunft wird es nicht besser werden. Das heißt, private Vorsorge ist notwendig und ein guter Berater geht dann natürlich drauf ein, wie ist der Bedarf in der Zukunft, was möchte jemand noch haben, aber schaut natürlich auch, was ist aktuell möglich. Also wie viel Geld ist aktuell da, wie viel kann jemand abtreten, ohne die Unsicherheit zu verstärken. Denn typischerweise ist es ja kein Schwarz und Weiß, ich investiere nichts und ich investiere alles, sondern den guten Mittelweg zu finden, dass jemand sich immer noch wohlfühlt jetzt, aber in Zukunft auch abgesichert ist. Das ist das Richtige. Und was wir versuchen noch mit unseren Produkten, ist eine große Flexibilität reinzugeben. Das heißt, jemand, der auf der Wegstrecke feststellt, ich kann mehr investieren oder ich brauche vielleicht auch Geld, gibt ja verschiedene Dinge, die passieren können. Ein Jobwechsel mit einer Pause, aber auch eine Familiengründung, wo man sagt, ich habe jetzt mehr Geldbedarf, ich möchte aber meine Vorsorge nicht direkt auflösen. Auch darauf wollen wir natürlich reagieren.
Das ist ja so der klassische Fall, ne? Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, wie viele der Produkte, die eigentlich lange laufen sollen, vorab aufgelöst werden. Es sind jedenfalls erschreckend viele. Was für mich was darüber sagt, dass die Produkte vielleicht ein Problem haben, denn die Menschen haben es ja nicht massenhaft.
Ich glaube, dass das in der Regel nicht an den Produkten hängt. Ich war ja auch lange in der Produktentwicklung und ich glaube, das Produkt an sich ist nicht das Problem. Es hängt vielmehr in der Beratung. Also wer bekommt welches Produkt beraten? Ein Produkt an sich kann gut sein, aber wenn die falsche Person es abschließt, die genau das gerade nicht braucht, dann hilft es nichts. Also wenn ich als Frau mir, weiß ich nicht, Männersocken kaufe, dann sind das gute Socken, aber ich vielleicht nicht glücklich damit. Und so braucht es halt eine gute Beratung, um das richtige Produkt zu haben. Und auch diese Flexibilitäten, denn wenn ich an 30, 40 Jahre Laufzeit denke, da kann sich was verändern. Und egal wie gut die Beratung jetzt ist, der Berater kann nicht vorhersehen, was wird da passieren. Da können ja auch Tragödien passieren. Das muss nicht immer was Schönes sein wie eine Familiengründung, was man vielleicht noch ein bisschen planen kann. Das kann auch was Schlimmes sein, Pflegefall in der Familie, Unfall oder Ähnliches, was man einfach nicht vorhersehen kann. Und da ist es wichtig, dann die Flexibilität zu haben. Und deshalb würde ich sagen, meistens ist das Produkt nicht das Problem, sondern das, wie das Produkt verkauft wird oder an wen es verkauft wird. Und da gucken wir halt, dass wir das gut und richtig machen, um genau diese vorzeitigen Auflösungen nicht zu haben, das zu umgehen. Denn das ist natürlich auch nicht im Kunden zu ändern.
Ja, ich habe schon mal gehört, dass auch Familiengründungen manchmal überraschend passieren sollen. Aber das ist ein anderes Thema, was in einem anderen Podcast besprochen werden soll. Jetzt hast du sehr klar formuliert, direkt zu Eingang, Innovation und Leben passen super zusammen.
Ja.
Wenn du an Innovation denkst im Bereich von Lebensversicherung, denkst du vorrangig an die Produktseite, denkst du vorrangig an die Kommunikationsseite, sage ich mal jetzt, also von Anbahnung bis Abwicklung, oder spielt sich das irgendwo im Backend ab und eigentlich geht es um die Frage, auf was für Servern läuft die ganze Angelegenheit?
Ich denke an alles und ich glaube, das ist so ein bisschen vom Stil des Versicherers oder auch der Person, die sich gerade um die Innovation kümmert, abhängt, was in den Vordergrund gestellt wird. Ich würde vorweg erstmal unterscheiden oder einordnen, was ist eigentlich Innovation? Viele, die an Innovation denken, denken an riesig neue Themen. Wir erfinden was Neues, wir erfinden das Rad neu, denken an Unternehmen wie Google, die ganz viel auch schauen, gibt es irgendwie neue Wege, Dinge anders zu machen. Was bei uns Innovation ist, ist natürlich nicht was komplett Neues. Denn wir haben ein bestehendes Geschäftsfeld, das ist Versicherung oder in meinem Fall Lebensversicherung. Und die Innovationen spielen sich in diesem Geschäftsfeld wieder oder spielen sich da ab. Bei uns geht es jetzt nicht darum, eine neue Rakete zu erfinden, um zum Mond zu fliegen oder sowas. Das ist nicht unsere Aufgabe und das ist auch nicht mein Anspruch an Innovation. Das heißt, unsere Innovation findet in unserem Geschäftsfeld Versicherung statt. Du hast im Grunde alle Teilbereiche schon genannt, wo wir innovativ sein können. Ich glaube, wir sind laufend innovativ, was Produkte angeht, denn die Bedarfe verändern sich, aber auch das Marktumfeld verändert sich. Wo wir vor 30 Jahren ein Umfeld mit sehr hohen Zinsen gesehen haben, wo ich sagen würde, so eine kapitalbildende Lebensversicherung oder Rentenversicherung waren Selbstläufer. Es war das Produkt der Deutschen, das hat jeder abgeschlossen, mit Überschussbeteiligung gab 7-8% Rendite. Klar, das hat jeder gemacht, das waren Selbstgänger und die Produkte waren sehr, sehr einheitlich. Inzwischen haben wir niedrigeres Zinsumfeld. Auch nach dem Zinsanstieg liegen wir unter dem, was wir damals gesehen haben. Wir haben viel mehr Volatilität am Kapitalmarkt. Das heißt, wir brauchen andere Produkte, die das Ganze abbilden können und die trotzdem attraktiv sind. Wir müssen uns also darauf einstellen, um unseren Kunden immer noch ein gutes Produkt bieten zu können, eine gute Rendite bieten zu können, gleichzeitig Sicherheit bieten zu können. Das heißt, da braucht es Innovation im Produkt. Was wir aber natürlich auch wollen, und das gehört auch irgendwo zu unserem Versprechen, das eine ist die Absicherung, das andere ist aber auch ein guter Service und ich sage mal eine Verlässlichkeit und Vertrauen. Das heißt, es gibt auch viele Innovationen, die so hinten dran stattfinden, die man nach vorne gar nicht sieht, wo wir an Prozessen was tun, wo wir an Digitalisierung was tun. Auch bei uns finden natürlich erste Experimente mit KI statt, auch im Service, um Bearbeitung schneller zu machen, um gewisse Dinge vorzuverarbeiten, bevor wir da rangehen. Auch das ist was, was gut für den Kunden ist, denn am Ende, wenn es schneller geht, wenn wir bessere, qualifiziertere Antworten geben können und auch, wenn wir Kosten senken, denn die geben wir auch zu einem wesentlichen Teil an unsere Kunden weiter, diese Kostensenkungen. Das ist alles gut für den Kunden, aber nach draußen nicht direkt sichtbar.
Wo würdest du sagen, also kann ich alles nachvollziehen, total plausibel, wo würdest du sagen, ist der Hebel am größten für innovatives Handeln?
Die Möglichkeit ist überall gegeben. Der größte Hebel, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine Frage der Sicht. Ich würde sagen, der Hebel ist am größten, was den Service und die Prozesse angeht. Denn das wird ganz häufig unterschätzt, wie wichtig es ist, dass hintendran die Verarbeitung gut ist, dass es für den Kunden komfortabel ist, dass er digitale Prozesse hat, also alles schnell geht Und das habe ich eben auch gesagt, es ist auch ein Kostenfaktor. Und diese Kosten, die Kosten, die wir haben, die geben wir an den Kunden weiter. Wenn wir günstiger werden, ist das gut für den Kunden. Das ist nichts, was wir uns in die eigene Tasche stecken, sondern wir sind ja auch verpflichtet, die Hälfte unserer Kostengewinne an den Kunden weiterzugeben. Das heißt, all das, was wir da tun, ist für den Kunden von Vorteil. Heißt nicht, dass die anderen Sachen unwichtig sind. Ich glaube, der größte Hebel ist tatsächlich bei Digitalisierung an Prozessen und im Service.
Ja, und jetzt können wir ja wieder anschließen an das Thema der Fusion. Im Grunde seid ihr doch jetzt in einer Situation, wo ohnehin Prozesse auf Prüfständen stehen, wie man das dann ja so gerne sagt. Ne? Oder jedenfalls guckt man sie sich an. Jedenfalls gibt es in Haus A gibt's Prozess B und in Haus C gibt es Prozess D und dann muss man hinterher gucken, was man damit macht. Ich habe auch mal, völlig andere Branche, eine Fusion mit von innen begleitet. Ich glaube, die Fragen sind strukturell völlig identisch, egal über was für eine, über was für eine Branche wir hier reden. Ist das förderlich, wenn man sowieso im Grunde alles tendenziell in Frage stellt?
Das kommt darauf an. Es gibt Punkte, die gut sind und es gibt Punkte, die natürlich weniger helfen. Grundsätzlich glaube ich, dass so ein gewisses Mindset einfach notwendig ist, so oder so, mit oder ohne Fusion. Es braucht eine gute Fehlerkultur. Es muss klar sein, wenn wir Dinge ausprobieren, dann ist das auch absolut erlaubt und dann ist das auch in Ordnung, wenn irgendwas mal nicht gut ist oder wir feststellen, eine gewisse Prozessänderung oder auch ein gewisses Produktfeature, was wir gerade rausgebracht haben, das ist nicht gut. Und dann korrigieren wir das Ganze. Ich finde, sowas ist notwendig und muss erlaubt sein. Mit der Fusion kommt natürlich ein gewisser Schwung in das Ganze, weil wir nicht mehr sagen können, wir haben einen bestehenden Prozess und der läuft eigentlich ganz gut, da müssen wir vielleicht nichts dran ändern oder wir haben ein System, das haben wir immer schon genutzt, sondern wir haben jetzt mindestens mal zwei Prozesse und zwei Systeme, weil zwei Häuser zusammenkommen. Das gibt natürlich einen gewissen Denkanstoß, weil wir analysieren müssen, was ist gut und wir wollen wir jetzt gemeinsam weitermachen. Trotzdem braucht das auch das richtige Mindset, um zu sagen, wir entscheiden uns nicht nur für den einen oder für den anderen. Die Gefahr ist ja immer groß, man legt A und B nebeneinander und sagt, das eine ist besser, also nehmen wir das. Ich finde es wichtig, dass wir jetzt gucken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir gemeinsam daraus machen. Und die Entscheidung sollte nicht immer A oder B sein, sondern manchmal mag es eine Mischung aus A und B sein, die uns insgesamt besser macht und wo wir von den Learnings von beiden Häusern auch aus der Vergangenheit profitieren können. Und es gab mit Sicherheit immer gute Gründe, warum das eine Haus A und das andere Haus B gemacht hat. Es mag aber auch an den Möglichkeiten alleine gescheitert sein, dass man nicht ein bisschen mehr A oder ein bisschen mehr B machen konnte. Jetzt sind wir zusammen und jetzt müssen wir einfach neu drauf gucken. Und ich glaube, den Schwung und den Schubs brauchen wir schon. Und da müssen wir uns auch jeden Tag dran erinnern, dass wir nicht in diese alte Denkweise, wir haben doch schon einen Prozess, warum nehmen wir den nicht, verfallen und die Entscheidung einfach rechts oder links treffen.
Ich finde es total wichtig, dass du darauf hingewiesen hast, es geht ja jetzt an dieser Stelle gar nicht darum, sozusagen rückwirkend nochmal nachzutreten und zu sagen, warum wart ihr eigentlich so dusselig, diesen Weg zu gehen. Jeder trifft seine Entscheidung an der Stelle, wo er gerade steht. Also das, ja. Was soll man sonst tun, nicht? Aber spannender Gedanke, weil ich mir vorstelle, also was du schilderst, ich stelle mir vor, einerseits gibt es diesen Anspruch zu sagen, lass uns nicht einfach gucken, mal folgen wir dem Barmenia-Weg, mal dem Gotha-Weg und dann passt das schon irgendwie. Sondern wir fragen uns angesichts der Gesamtlage, es gibt zwei mögliche Lösungsräume, vielleicht gibt es einen dritten, der besser ist. Andererseits stelle ich mir vor, ihr habt ja eine ganze Menge solcher Fragen auf der Agenda und wahrscheinlich gibt es auch irgendjemanden, der die Projektsteuerung macht und der sagt, naja, also bis Ende nächsten Jahres solltet ihr schon die wesentlichen Prozesse alle geklärt haben. Also die ganze Nummer ist ja endlich. Wie gehst du mit diesem Spannungsverhältnis um?
Auch das ist eine Herausforderung, weil natürlich wir gemeinsam zwar mehr Geld für Investitionen haben, aber auch das ist natürlich endlich und wir können nicht auch alles auf einmal machen. Wir haben auch nicht genug Leute, um alles auf einmal zu machen. Und ich glaube, das Wichtige ist...
genug Leute. Also man ist ja immer mit genau diesem Auswahlprozess beschäftigt.
Genau, genau. Und wichtig ist es für uns, einen Fokus zu finden. Vielleicht jetzt noch schwieriger, weil es noch viel mehr Themen gibt, die wir machen können, die auch gut sind und wichtig sind, aber genau zu überlegen, was machen wir, nicht zu viel parallel zu machen, damit wir uns nicht verzetteln, denn am Ende wird nichts fertig und wir kommen nirgendwo hin, wenn wir sagen, wir fangen jetzt alles parallel an, sondern wirklich den Fokus zu finden und zu sagen, was sind jetzt nach und nach die wichtigsten Themen. Das war übrigens vor der Fusion, wir hatten ja einen relativ kurzen Zeitraum bis zur Fusion, ganz, ganz spannend und da finde ich, hat das mega gut funktioniert, denn Wir haben ja jetzt ein gutes Dreivierteljahr gebraucht, bis alles fertig sein musste, damit wir fusionieren können. Ende September wurde das Ganze veröffentlicht. Mitte August mussten wir fertig sein mit allem, damit wir das Ganze auch zeitgerecht durch alle Gremien und vor allem auch bei der Aufsicht genehmigt bekommen. Es war klar, die Fusion ist jetzt das Wichtigste, damit wir genau diese Deadline schaffen. Denn wenn wir die Deadline überschreiten, müssen wir ein Jahr nach hinten rutschen. Und das hat einen totalen Fokus gegeben. Das hat die Priorisierung einfacher gemacht als je zuvor, weil allen klar war, das ist das Top-Thema. Da arbeiten alle drauf hin. Und daneben mag es andere Themen geben. Aber wenn es irgendwo knapp wird, dann ist immer genau das Thema das Wichtigste, wo dann die Energie reinfließt, die wir brauchen, um das Ganze umzusetzen. Jetzt ist das durch, jetzt haben wir wieder viele Themen, jetzt können wir nur gucken, dass wir das Gelernte weiterverwenden und auch weiter stark bleiben in der Fokussierung und Priorisierung und nicht zu viele Dinge parallel nebeneinander anfangen.
Was natürlich genau die Herausforderung, die Versuchung der Stunde ist, stelle ich mir vor. Insofern muss ich jetzt fragen, was ist deine geheime Zauberkraft, um genau diesen Fokus jetzt dauerhaft zu etablieren?
Da haben wir zwei Wege oder zwei Mechanismen. Das eine ist, wie halten wir das Ganze im gesamten Konzern zusammen? Denn als Gotha Leben sind wir ja auch nicht eigenständig. Wir können nicht Entscheidungen treffen, wie wir das wollen, sondern wir sind in einem Konzern und wir müssen auch mit unseren gemeinsamen Ressourcen, gerade in Querschnittsbereichen, vor allem der IT, haushalten. Und es gibt ein gemeinsames Projekt, wo wir, wie ich finde, inzwischen sehr gut ganz klar zu Themen zusortiert haben. Was sind die einzelnen Themen aus den verschiedenen Bereichen, die da angesiedelt sind? Also IT, Vertrieb, Service, aber auch das Thema Menschen und Change und natürlich auch das Thema Finanzen. Wir müssen auch gemeinsame Abschlüsse zusammenkriegen. Auch das darf nicht in den Hintergrund geraten. Und zu diesen Themen haben wir wiederum geschaut, was sind die Top-Themen und haben die ganz klar durchpriorisiert von 1 bis sehr viele. Und irgendwann tatsächlich auch einen Strich gezogen und gesagt, was sind die Dinge, die wir schaffen oder nicht schaffen. Und da schauen wir jetzt regelmäßig drauf. Denn natürlich kann es Verschiebungen geben, Veränderungen geben. Prioritäten können sich auch ändern. Die Machbarkeit, vielleicht auch der Business Case, der dahinter steht. Wir haben ganz klar von 1 bis viele durchsortiert und gesagt, das sind die Top-Themen und in der Reihenfolge wollen wir die auch angehen, um uns nicht zu verzetteln. Die Diskussion war schon schwierig und mit Sicherheit werden wir in Zukunft auch weiter diskutieren, ob es Verschiebungen gibt. Und natürlich gibt es auch mal wichtigere oder weniger wichtige Themen. Ich glaube, wir haben aber einen guten Start gefunden. Das ist erstmal der Blick auf den Gesamtkonzern. Im Ressort müssen wir uns natürlich auch, also wenn ich von Ressort spreche, spreche ich halt von Leben bzw. Vorsorge und Vermögen bei uns, müssen wir uns natürlich genauso sortieren. Und wir sind auf der einen Seite, was Ressourcen und Kapazitäten angeht, von diesem gesamten Konzernprojekt und der Priorisierung abhängig. Aber wir müssen selber auch überlegen, wie wir priorisieren und was wir angehen. Und da schauen wir wiederum selbst sehr stark drauf in gemeinsamen Runden. Was sind jetzt die Themen, die wir angehen? Und wir gucken auch, dass wir voneinander lernen und schauen, welche Formate haben Sinn? Was hat vielleicht der eine Bereich gemacht? Was hilfreich war für die anderen Bereiche? Was ist auch das, was die Mitarbeitenden gerade brauchen? Und gucken, dass wir die Themen dann nach und nach angehen und schauen, dass wir das genauso organisiert und sortiert machen. Die Gefahr aus meiner Sicht ist im aktuellen Umfeld natürlich, dass wir uns ganz stark auf das fachlich-sachliche stürzen. Wir brauchen neue Prozesse, wir brauchen gemeinsame Systeme, wir wollen gemeinsame Produkte entwickeln. Wir sind immer ganz, ganz stark in der Sache unterwegs. Es ist natürlich gerade auch eine Riesenherausforderung für alle Mitarbeitenden, für die Führungskräfte, die neue Teams haben, die teilweise zum ersten Mal über mehrere Standorte führen, aber auch für die Mitarbeitenden, die genauso in einem neuen Team sind, vielleicht eine neue Führungskraft bekommen haben, die genauso erstmal schauen müssen, wie ist die Kultur im anderen Unternehmen, wie haben meine Kollegen gearbeitet und sich finden müssen. Und das ist was wir nicht vergessen dürfen. Wir dürfen nicht zu stark in der Sache sein, denn sonst haben wir am Ende sachlich alles gut gemacht, aber die Mitarbeitenden irgendwo auf der Wegstrecke verloren. Das hilft uns langfristig auch nicht.
Ja, jedenfalls habt ihr denn sichergestellt, dass es nicht klappt. Insofern ist es ja schon total, total nachvollziehbar. Höchsten Respekt, ich ziehe den Hut davor, du hast eben so leicht mit leichter Hand gesagt, das haben wir dann priorisiert, von 1 bis ganz viele. Ich erinnere aus besagten Fusionsprozess schmerzhafte Workshops, an deren Ende ganz viele Dinge auf 1 priorisiert waren. Und der freundliche Hinweis von der Seite, dass das vielleicht jetzt nicht so richtig zielführend ist, Schulterzucken beantwortet wurde, naja, ist halt alles wichtig.
Ja. Da hatten wir durchaus auch Stellen, auch wenn gerade gleiche Ressourcen betroffen waren, wenn wir größere Projekte haben, wo ganz klar auch die Frage gestellt wurde, wir haben hier drei Themen, die ähnliche Mittel und ähnliche Personen brauchen, ähnliche Bereiche betreffen. Was ist unter denen die Reihenfolge? In welcher Reihenfolge wollen wir das angehen? Und was ist am wichtigsten? Und ja, dann ist oft die Antwort, das ist 1a, 1b, 1c, aber auch das ist eine Priorisierung und auch dann kann man eine Liste draus machen. Und es muss auch jedem immer klar sein, wenn ein Thema nicht Prio 1 hat, sondern vielleicht nur Prio 10, heißt das nicht, dass dieses Thema nicht wichtig ist und das sollte auch nicht in mangelnde Wertschätzung übersetzt werden. Nur weil jemand dieses Thema treibt, heißt das nicht, dass sein Thema nicht gut ist oder keinen Sinn hat, sondern es gibt manchmal einfach Dinge, die wichtiger sind, die gerade jetzt auf der gemeinsamen Wegstrecke auch einfach dringender umgesetzt werden müssen. Und Themen, nur weil sie auf 10 stehen, sind trotzdem noch wichtig, aber vielleicht dann ein bisschen später dran.
Abstrakt ist das ja ganz leicht, nicht? Wenn ich mir überlege, ich hätte irgendwelche Themen auf dem Tisch liegen und könnte bestimmen, eins davon wird das 10. wichtigste Thema in eurem Konzern. Das wäre ja schon eine enorme Aufwertung. So rum gucke ich ja aber natürlich nur sachlich abstrakt darauf und nicht emotional. Insofern verstehe ich auch, warum du sagst, wir dürfen nicht zu stark auf der Sachebene bleiben, sondern müssen auch mit Leuten und Emotionen umgehen. Trotzdem, in der Vorbereitung auf unser Gespräch fiel mir immer wieder bei Äußerungen, die du getätigt hast und Themen, die mit sozusagen dir und deinem Namen in Verbindung stehen, auch das Stichwort Resilienz auf. Mhm. Wie schaffen wir Resilienz? Wie schaffen wir das auch strategisch, um eben Veränderungsprozesse, Transformationsprozesse zu ermöglichen und auch Freiraum zu schaffen, der dann Innovation ermöglicht? Wir wollen ja diese beiden Pfade noch zusammenbringen im Gespräch. Habe ich dieses Thema mit dir richtig in Verbindung gebracht?
Absolut. Das ist gerade jetzt in der Zeit für die Lebensversicherung ein absolut wichtiges Thema. Wir haben gleichzeitig, also neben den Krisen, die wir haben, durchaus schwierigem Umfeld für Lebensversicherung, auch noch vermehrt Regulatorik, die wir auch umsetzen müssen. Also wir haben sehr, sehr viele Herausforderungen. Wir, die Gotha oder die Barmenia Gotha, aber auch genauso andere Versicherer. Und da müssen wir uns alle durchsetzen. Und ich glaube aber, dass das sehr, sehr gut zusammengeht, Innovation und Resilienz, denn beides hat irgendwo eine gemeinsame Wurzel und du hast es gerade auch schon angedeutet, nämlich genau diese Veränderung, die Veränderungsfähigkeit, den Veränderungswillen. Denn Resilienz heißt nicht, wir machen alles so wie bisher, niemand ist resilient, weil er so arbeitet wie vor 50 Jahren, sondern diese Resilienz muss auch jedes Mal neu geprüft werden, es muss immer neu geguckt werden, was müssen wir jetzt tun, damit es der Gesellschaft besser geht, damit wir stabil sind, damit wir genug Rücklagen haben, damit wir gut auch durch schwere Zeiten kommen können. Und genauso brauchen wir diesen Veränderungswillen und diesen Blick darauf, wie können wir besser werden und was müssen wir verändern. Genau das brauchen wir auch für Innovation. Denn für eine Innovation braucht es auch immer den Blick, wo gibt es ein verändertes Umfeld, wo gibt es ein verändertes Bedürfnis. Denn Innovation, ohne dass es irgendeinen Punkt trifft, irgendeinen Kundennutzen hat oder irgendwas verbessert, ist ja keine sinnvolle Innovation. Wenn ich irgendwas erfinde, was keiner braucht, mag man das Innovation titulieren, aber das ist ja nichts, was irgendwem weiterhilft. Deswegen braucht es immer diesen Blick darauf, wo wollen wir besser werden. Diese Veränderungsfähigkeit, auch im Mindset, also auch darüber nachzudenken, heute ist es gut, wie kann es noch besser werden? Und auch diesen Willen, jeden Tag so ein Stückchen besser zu werden.
Jetzt haben wir den ersten Schritt beschrieben, nämlich brauchen wir das? Die Antwort ist ja, mit Ausrufezeichen. Das beantwortet noch nicht die zweite Frage, woher nehmen wir es denn? Und ich weiß, letzten Endes reden wir über graduelle Prozesse und wir reden über Graustufen, das Leben ist nie schwarz oder weiß. Aber wie fördern wir in strategischer Absicht Resilienz so, dass es genau dazu führt, dass Menschen in der Organisation das Gefühl haben, ich kann mir Veränderung erlauben, ich ertrage das und nicht nur das, ich will sie sogar. Dann sind wir bei der Innovation. Also, was tust du ganz konkret?
Grundlage ist für mich das Mindset, denn nur mit Veränderungen, beziehungsweise nur mit einem Umfeld, wo sich alle sicher fühlen und das Gefühl haben, ich darf Fehler machen und auch wenn sich was verändert, dann bleibe ich nicht auf der Strecke. Nur dann können wir gut zusammenarbeiten und nur dann können wir genau diese Prozesse anstoßen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr viel Kulturarbeit. Das hat bei der Barmenia und der Gotha in der Vergangenheit schon sehr stark stattgefunden. Das kann ich mir leider auch nicht alles auf meine Fahne schreiben. So lange bin ich jetzt ja natürlich noch nicht im Vorstand. Aber es ist ein Prozess, wo sehr, sehr lange auch über den Vorstand, denn so ein Prozess muss von oben kommen, gelebt wurde, dass mehr Entscheidungen bei denen, die diese Entscheidungen besser treffen können, unabhängig von der Hierarchieebene getroffen werden. Also wir wegkommen von der Hierarchiegläubigkeit. Wir aber auch zu einem Mindset kommen, wenn Fehler passieren, dann gucken wir zusammen, wie wir es besser machen können. Wir suchen nicht, wer schuld ist. Klar darf man mal auf die Ursachen gucken, denn Fehler müssen schon analysiert werden, damit man sie nicht nochmal macht. Aber es geht nicht darum, Schuldigen zu finden, sondern daraus zu lernen. Und wir machen auch gemeinsam das Beste draus. Also wenn ein Fehler passiert, dann ist das nicht Problem dessen, der einen Fehler gemacht hat, sondern wir nehmen uns dem gemeinsam an. So gewinnen und verlieren wir zusammen. Und dieses Verantwortungsbewusstsein, aber auch die Möglichkeit, Verantwortung zu tragen bei jedem Einzelnen, aber auch dieses Wissen, Fehler werden nicht sanktioniert, sondern ich darf Dinge ausdrücklich ausprobieren, um besser zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig, um die Sicherheit zu schaffen und sich sowas auch zu trauen.
Hast du den Eindruck, es wird leichter oder es wird schwieriger, Resilienz zu fördern?
Ich glaube, dass es leichter wird, denn...
Das ist interessant.
Die ja. Welt, wenn ich jetzt auf die Versicherungsbranche und vor allem auf die Lebensversicherung schaue, vor 50 Jahren und auch noch vor 30 Jahren haben sich Dinge kaum verändert. Veränderung war total ungewöhnlich. Es gab selten ein neues Produkt, es gab selten eine größere Veränderung in der Regulierung. Und dadurch haben sich die Menschen natürlich auch weniger verändert und weniger damit befassen müssen, dass sich was verändert. Inzwischen ist privat wie beruflich einfach viel mehr Änderung drin. Es ist typischer geworden, den Beruf zu wechseln und sich zu verändern. Es findet im Unternehmen viel mehr Änderung statt. Wir machen neue Produkte, wir haben neue Krisen, mit denen wir umgehen müssen. Und dadurch sind alle mit dieser Situation häufiger konfrontiert. Und ich glaube, auch das ist eine gewisse Übung. Veränderung und auch Innovation ist eine Übung. Wenn ich das nicht mache, dann verlerne ich das. Klar kann ich das wieder lernen, aber dann habe ich das nicht so in mir, wie wenn ich sowieso regelmäßig auf Dinge reagieren muss, regelmäßig Dinge anfassen muss. Und deshalb glaube ich, dass das aktuell im Umfeld leichter ist, weil viele genau diese Situation kennen und darauf vorbereitet sind oder besser darauf vorbereitet sind, als das vielleicht noch vor 30 oder 50 Jahren der Fall war. Mit Blick auf die Versicherungsbranche.
Ja, das finde ich eine sehr spannende Perspektive, denn ich hätte ich wetten müssen vorher eher gedacht, dass du andersrum argumentierst, so wie man es ja häufig auch lesen kann, zu sagen, na ja, die Zeiten sind schwierig und Krisen auf allen Ebenen. Von Klima über Arbeit, über Gesellschaft, über Sicherheit, über das ganze Thema. Wir sehen, wie mentale Auffälligkeiten, Krankheiten, Themen, wie auch immer es sich im Konkreten darstellt, sich häufen. Und trotzdem finde ich dein Argument bestechend zu sagen, letztlich ist es auch Übungssache. Und wir sollen nicht so tun, als gäbe es so eine Insel des ewig Stabilen und das wäre der Idealzustand. Also ich persönlich würde da wahnsinnig werden und mich nach kürzester Zeit von der Kokospalme stürzen, um jetzt mal beim Bild zu bleiben. Aber ich habe immer den Eindruck, manche Menschen sehnen sich nach so einer Stabilität. Beschreib mal dein Erleben, wenn du in deinen Bereichen unterwegs bist, wenn du mit den Leuten sprichst. Wie begegnet dir dieses Thema Veränderung ganz konkret?
Zum einen, wenn ich auf das zurückkomme, was du eben gesagt hast, dieser Wunsch nach Stabilität, ich glaube, der ist in jedem Menschen da. Vielleicht mehr oder weniger ausgeprägt, aber selbst die Veränderungswilligsten, glaube ich, haben den Wunsch in sich, irgendwann mal zu sagen, ich habe jetzt was abgeschlossen. Ich kann jetzt sagen, das Projekt ist fertig, dann kann ich wieder was Neues anfangen, aber ich habe irgendwo den Punkt, wo irgendwas zu Ende ist. Und früher war das auch noch so, also auch als ich angefangen habe zu arbeiten, hat man ein Projekt gemacht, das Projekt war fertig und dann konnte man einmal durchschnaufen, hat ein bisschen so gearbeitet, wie es dann halt der Zustand war und hat dann überlegt, was kann ich verändern und verbessern und dann kam das nächste Projekt. Es gab aber immer so diesen Meilenstein zu sagen, jetzt sind wir fertig. Das merke ich zunehmend, dass das immer weniger wird. Wir haben nicht so diese Zeit durchzuschnaufen, sondern ein Projekt oder eine Veränderung geht teilweise schon in die nächste über oder wir sind gerade mit irgendwas fertig und arbeiten schon an der Verbesserung. Und das ist was, womit jeder umgehen muss, was auch, glaube ich, eine Belastung ist, was man auch lernen muss und sich auch damit auseinandersetzen muss, dass man nicht mehr dieses Durchatmen hat, sondern in dem ganzen Prozess, es kommt noch was und noch was, muss man selber haushalten, selber für seine Ressourcen sorgen und auch selber schauen, dass man damit gesund und gut umgeht und nicht ausbrennt. Wo man früher sagen konnte, bis das Projekt fertig ist, gebe ich 180%. Dann kann ich aber auch wieder 3-4 Wochen ein bisschen ruhiger machen. Das ist in Ordnung, dann sind wir fertig. Vielleicht kann ich dann auch einen längeren Urlaub einbauen oder ich habe auch einfach mal 4 Wochen auf der Arbeit, wo ich in Ruhe ein paar Mails machen kann und dann ist Schluss mit dem Tag. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, in diesem Prozess muss jeder schauen, wie komme ich gut damit zurecht? Wie brenne ich nicht aus, sondern wie schaffe ich genau ein Level zu halten, was für mich gut ist, wie ich leistungsfähig bleibe und wie ich trotzdem diese Themen vorantreibe. Im Haus ist das sehr unterschiedlich, weil ich glaube, dass da Menschen sehr unterschiedlich sind. Es gibt die, die das absolut treiben, die nach einem Thema direkt nach dem nächsten greifen und diese Veränderung auch wollen und nehmen. Es gibt aber auch die, die da ein bisschen ruhiger und zurückhaltender sind, die auch zwischendurch mal nach dieser Ruhepause streben und wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch eine riesige Führungsaufgabe in der aktuellen Zeit, das gut zusammenzubringen und immer zu schauen, wer steht wo. Wer braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung bei einer Veränderung? Bei wem geht das schon von selber? Wer sind die, die loslaufen? Wer sind die, die auch ein bisschen Hilfe dabei brauchen? Und es ist überhaupt nicht schlimm, diese Hilfe zu nehmen, anzubieten oder danach zu fragen. Ich finde, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist einfach was, was genau die Führungskraft und das Unternehmen leisten muss, um zu gucken, dass es jedem damit gut geht. Denn egal in welchem Umfeld, es gibt immer unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich mit Themen umgehen. Und genauso müssen wir gucken, dass es für alle gut und passend ist und dass wir gleichzeitig für alle gut, aber auch gesund die Potenziale heben, die wir haben.
Das heißt, im Grunde reden wir über eine doppelte Kompetenz, nicht? Wir müssen sowohl darauf schauen, können eigentlich die Menschen in unseren Organisationen, um jetzt mal bewusst eine Formulierung zu wählen, die gar nichts mit Hierarchie zu tun hat, können die Menschen in unseren Organisationen selbst die Verantwortung dafür übernehmen? Also verstehen sie das? Kennen sie die Techniken? Kennen sie die Warnsignale und die Pegelstände sozusagen? Warnsignal ist ja dann schon im Eskalationsbereich, im Pegelstand, da will man ja eigentlich sein. Und gleichzeitig müssen wir es ja eigentlich auch strukturell vorhalten. Ich finde das eine ganz interessante Übersetzung auch eurer Situation, wie du sie beschrieben hast, zu sagen, wir müssen innovativ sein, was sollen wir denn sonst sein? Und gleichzeitig fusionieren wir und wir stellen alles auf den Prüfstand. Da könnten wir verloren gehen, gleichzeitig wissen wir, dass wir auf diese beiden Schrauben gucken müssen.
Und was ich eben gesagt habe, das bezieht sich ja wirklich nicht nur auf die Mitarbeitenden, sondern genauso die Führungskräfte und auch der Vorstand haben diese Veränderung. Man kann jetzt nicht sagen, nur wenn man Führungskraft ist, betrifft einen das nicht. Mich betrifft das genauso. Und das heißt, es müssen natürlich auch alle gegenseitig auf sich achten. Man kann nicht sagen, die Führungskräfte sind alle fein und müssen auf ihre Mitarbeitenden achten, sondern am Ende muss jeder schauen, wie komme ich mit diesem Umfeld gut zurecht und wie arbeite ich auch so, dass es mir damit gut geht. Ich glaube aber auch, dass wenn man das schafft und sich gut in diesem Umfeld zurechtfindet, auch mit dieser Geschwindigkeit mithält, dann ist das sehr befriedigend, denn wir schaffen viele Dinge, die wir vielleicht früher nicht geschafft hätten oder nicht in dieser Zeit geschafft hätten. Und auch das, wenn man da gut durchkommt, wenn man gut zusammenarbeitet, dann gibt das natürlich eine gewisse Befriedigung zu sagen, wir haben jetzt Dinge geschafft, die andere so nicht geschafft haben. Wir haben wirklich was Außergewöhnliches geschafft mit der Fusion, aber auch, wenn man sich gut am Markt positioniert, wenn man ein neues Produkt hat, was toll läuft, wenn man einen tollen Service hat und dazu gutes Feedback bekommt. All das ist ja auch was, was man zurückkriegt und das muss man natürlich auch aufnehmen und für sich nutzen.
Ja, steht nur in Spannung zu diesem althergebrachten Bild, nicht? Die alle gehen pünktlich nach Hause, aber die Führungskräfte, die sind besonders engagiert, die müssen noch bis abends um 8 über irgendwelchen Akten brüten und vom Vorstand ganz zu schweigen. Wie viele Stunden arbeitest du so pro Woche?
Vielleicht nochmal zurück zu dem Bild eben. Versicherung hat ein unglaublich angestaubtes Image und das merken wir auch immer wieder, wenn wir Bewerber haben. Da kann ich sagen, auch aus eigener Erfahrung, das ist nicht mehr so. Das ist noch das Außenbild, das Innenleben ist aber absolut anders. Also wenn man sich eine Versicherung von innen anschaut, hier gibt es unglaublich spannende Themen, hier gibt es viele Herausforderungen und auch wenn ich mir so die Kultur anschaue, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, merke ich oft, wir sind weit vorne, gerade was Vertrauen, Beteiligung und auch eine Gemeinschaft angeht. Was die Arbeitszeit angeht, klar gibt es natürlich Unterschiede, denn einfach gesetzlich oder tariflich vorgeschrieben haben die Mitarbeitenden eine gewisse Sollarbeitszeit von 38 Stunden. Die soll auch eingehalten werden, das ist auch gut, dass die Führungskräfte ein bisschen länger arbeiten. Das ist, denke ich, normal. sollte aber auch nicht ausarten. Auch da muss jeder schauen, wie es passt und wie es für jeden gesund ist. Meine Arbeitszeit danach, hast du gefragt, die variiert tatsächlich sehr, sehr stark. Vor der Fusion gab es auf jeden Fall Wochen, die unglaublich hart waren, wo ich sehr, sehr viel gearbeitet und sehr wenig geschlafen habe. Ich kann für mich aber auch sagen, dass das keine gute Dauersituation ist. Ich könnte nicht dauerhaft 80 Stunden die Woche arbeiten und die gut arbeiten. Ich weiß, dass mich das selber mitnehmen würde, an mir zehren würde und dass mir auch Dinge fehlen würden, die einfach in der Freizeit für mich wichtig sind. Freunde, Familie, Sport. Das könnte ich nicht. Trotzdem gibt es manchmal diese Phasen, wo das sein muss. Und ich finde, das ist für den Vorstand auch okay und akzeptabel, dass man mal sehr viel geben muss. Ich gucke aber auch, dass ich genau diese Phasen finde, wo es dann mal wieder ein bisschen ruhiger ist, wo ich mich sortiere, wo es dann vielleicht 50 Stunden die Woche sind, was für mich auch völlig akzeptabel ist. Ich glaube, das ist okay und das bringt der Job auch mit sich. Und ich finde, dazwischen das Maß zu finden, mal mehr, mal weniger und auch mal mit sich selbst zurechtzukommen, das ist das Wichtigste.
Es ist ja völlig unbenommen. Wir stellen höhere Ansprüche an die Verantwortung von Führungskräften und noch höhere an die Verantwortung von Vorständen. Und das muss ja logischerweise auch die Verantwortung für die eigene Leistungsfähigkeit auf Dauer und das eigene Wohlbefinden und die eigene Balance mit einschließen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es jetzt wirklich noch nicht so lange her ist und ich sehe solche Leute bis heute, die genau das ausblenden. Alle anderen machen das so und ich kann immer noch mit dem Kopf durch die Wand und dann bin ich hier der Hecht im Karpfenteich. Umso schöner, wenn das nicht mehr so euer zentrales Thema ist.
Dazu vielleicht zwei Anmerkungen. Auch die Mitarbeitenden, die grundsätzlich eine Arbeitszeit von 38 Stunden haben, sind oft extrem engagiert. Und auch diese 38 Stunden kann man über eine gewisse Zeit ausweiten. Und genau da gibt es auch Projekte, wo die Menschen hier unglaublich viel geben, unglaublich engagiert sind. Klar muss das irgendwo anders dann wieder rausgeholt werden. Aber auch da gibt es diese Hochphasen. Das ist kein reines Thema der Führungskräfte. Und was so diese reine Arbeitszeitbrille angeht, natürlich, wenn ich ein bisschen mehr arbeite, bin ich typischerweise auch ein bisschen leistungsfähiger. Also dann arbeite ich einfach mehr und schaffe natürlich mehr Dinge. Ich finde aber, dass grundsätzlich keine Korrelation zwischen Leistung und Arbeitszeit besteht. Also einfach zu sagen, je länger ich im Büro bin, desto besser bin ich oder desto besser mache ich meinen Job, das stimmt einfach nicht. Und es gibt auch einfach irgendwo einen Punkt, wo die Arbeit nicht besser wird, wo auch jeder sich eingestehen muss, jetzt sollte ich besser Schluss machen, jetzt kann ich keine anspruchsvollen Themen mehr voranbringen und ich finde, das muss jeder für sich organisieren. Wenn jemand sagt, ich bin jede Woche mit 80 Stunden gut und ich arbeite so gerne, ich mache das gerne, bin ich damit total einverstanden. Das kann jeder für sich selbst sortieren. Ich will auch das nicht kritisieren. Wenn jemand sagt, das ist mein Stil und so möchte ich leben, ist das für mich in Ordnung. Das ist nur nicht meins und das sehe ich auch so bei der Gotha nicht und das ist auch nicht der Anspruch, den wir haben. Ich glaube, dass wir da schon so weit sind zu sagen, Mitarbeitende bis Vorstand, mehr Arbeit heißt nicht bessere Arbeit und jeder hat auch eine Work-Life-Balance und auch einen Life-Part in dieser Rechnung und das ist so auch angekommen. Und ich glaube auch, das vielleicht als letztes noch, der Vorstand hat eine gewisse Verantwortung und auch die Führungskräfte, wenn immer vorgelebt wird, je mehr ich arbeite, desto besser bin ich oder je mehr ich arbeite, desto schneller mache ich Karriere, dann ist das natürlich ein gewisses Modell, was sich einprägt.
Absolut. Und das es wirklich grundsätzlich schwierig ist, die Qualität von Arbeit in Zeit zu bemessen. Ich meine, wir tun das alle, ne? Und wir sind so darin aufgewachsen. Wenn man nur kurz drüber nachdenkt, stellt man fest, dass das eigentlich ein ziemliches Dünnbrettmodell ist und dass wir über ganz andere reden müssten. Das tun wir aber in einem weiteren Podcast, auf den ich mich jetzt schon freue, weil ich das Thema spannend finde und weil ich unser jetziges Gespräch sehr schön fand. Ich habe zu danken. Das war ein sehr interessanter Rundumblick auf Innovation, auf Resilienz, auf Fusion. Und danke für die Einblicke. Alina von Bruck, Mitglied des Vorstands der Barmenia Gotha mit dem Schwerpunkt Lebensversicherungen oder dem Fachgebiet Lebensversicherungen und die Vorstandsvorsitzende der Gotha Lebensversicherung. Gotha Lebensversicherung, habe ich jetzt das richtig gesagt? Siehst du, am Schluss versuche ich immer, das ohne Blick auf meinen Spickzettel hinzubringen. Das ist immer so ein kleiner, riskanter Moment am Ende. Aber bitte, vielen Dank heute dafür. Wir geben jetzt den Schlüssel wieder am Sapiens-Empfang, abschließen dieses Studio zu. schließen diese Philosoph-Folge. Danke fürs Zuhören und vor allem danke dir, Alina.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und hier sein zu dürfen.